Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Bücherpodcasts Seitenweise Glück. Ich bin Dörte, hallo, und mir gegenüber sitzt die Liebe.
Hella, hallihallo.
Und wir starten hier im Studio mit einer neuen Folge, wieder voller Leseliebe und Leidenschaft und jeder Menge toller Büchertipps, oder Hella?
Ganz besondere, wollte ich schon sagen, Büchertipps dieses Mal, aber das ist ja immer. Und ich sehe schon, deine Bücher haben ein bisschen, hat das eine Buch ein bisschen gelitten?
Um ehrlich zu sein, haben beide ein bisschen gelitten. Also, wir erzählen euch kurz, was wir lesen, dann erzähle ich euch, wie diese Bücher gelitten haben bei mir. Samantha Harvey, Umlaufbahnen, ist der eine Roman, den wir lesen.
Und das zweite Buch ist ein Thriller, und zwar Die Kammer von Will Dean. Und da sehe ich schon, das war in Wassernähe bei dir?
Ja, das ist in Regen gekommen.
Ah.
In Wassernähe ist das gesamte Buch auch.
Ja,
was witzig ist,
passend.
Es passt also. Ganz kurz nochmal, Die Kammer ist erschienen bei Hoffmann und Campe.
Und Umlaufbahn bei DTV.
Genau.
Da sehe ich nur, bei Umlaufbahn hast du ganz, ganz viele Eselsohren reingemacht. So sieht es bei mir auch aus. Weil ich mir so viele Stellen da irgendwie, ja, ich wollte sie mir irgendwie nicht markieren. Markierst du eigentlich in Büchern oder unterstreichst
nee,
du oder
ich habe hier jetzt unterstrichen, weil ich in der Tat, kleine Vorwarnung, ein, zwei Sätze vorlesen wollte,
ja,
weil ich sie so schön fand. Ja, und ich komme mir immer so ein bisschen schäbig vor, wenn ich da so Eselsohren reinknicke. Auf der anderen Seite sieht es auch irgendwie halt dann gelesen und geliebt aus, finde ich, ne?
Also ich finde, das Problem bei Eselsohren ist, man macht sich ein Eselsohr, weil man sich was merken will und dann muss man aber, wenn man zurückblättert, nochmal die ganze Seite durchlesen, was wollte ich mir jetzt hier nochmal merken. Ich markiere nicht oder unterstreiche, weil ich denke, ich gebe ja Bücher auch oft weiter oder leihe sie aus und dann will ich gar nicht, dass die anderen, die lesen, so voreingenommen sind, was ich da jetzt unterstrichen habe, weil, also möchte ich glaube ich auch nicht, wenn ich selber was lese, weil das beeinflusst ja irgendwie auch.
Ja, und es ist auch intim,
ja,
finde
stimmt,
ich. Weißt
auch,
du, also
ja,
wenn ich jetzt jemandem ein gelesenes Exemplar gebe und da Sätze unterstrichen habe und Ausrufezeichen hingemacht habe und so, dann gucken die ja auch so in mein Innerstes.
Das stimmt. Ja. Mit Eselsohren, da muss man wenigstens mal überlegen, warum hat Dörte da jetzt ein Eselsohr reingemacht?
Ja. Also und ein bisschen lassen wir auch in unser Innerstes gucken, Hella, mit diesem Podcast. Und wir erzählen euch nochmal ganz kurz, wie wir die Bücher auswählen. Wir haben diese zwei Romane, Die Kammer und Umlaufbahn, unter das große Thema Closed Settings gepackt. Was heißt das denn eigentlich überhaupt, Hella?
Also die beiden Bücher spielen an einem Ort eigentlich nur, wobei man, das ist auch ein großer Begriff, wie wir sehen werden, bei Umlaufbahn zumindest, denn Umlaufbahn spielt im Weltall. Aber, das ist ja ein sehr weit gefasstes Gebiet, aber wir befinden uns in einer Raumstation, also auch ein sehr limitierter Ort. Und Will Deans Die Kammer spielt in einer Taucherkapsel, die, so habe ich das verstanden, auf jeden Fall noch enger ist als diese Raumstation. Und man kann da auch nicht weg. Also alles, was sich in diesen Büchern abspielt, ist in diesem Closed Setting.
Ja, in diesen geschlossenen Räumen. Ne? Und diese beiden Bücher sind uns über den Weg gelaufen. Wir gucken immer mal, was sind Neuerscheinungen, die wir spannend finden? Was sind Bücher, über die schon viel gesprochen wird? Überraschungsbestseller, was ist auf BookTok los, was auf Bookstagram, und so suchen wir die Bücher aus, die wir gerne lesen würden, und dann gucken wir, welche kann man denn ganz gut klammern. Und diese beiden, aufgrund dieser Settings, in denen sie spielen, haben wir halt unter Closed Settings geklammert, und ich habe beim Lesen beider Bücher oder danach gedacht, ist schon ein bisschen wilde Mischung, weil das ja super unterschiedliche Romane sind, oder?
Ja, und dann irgendwie auch wieder nicht.
Mhm.
Weil, klar, ich meine, die könnten nicht weiter entfernt voneinander sein, die beiden Orte, nämlich die Taucherkapsel am Meeresgrund, oder sagen wir mal, die gehen dann auf jeden Fall auf den Meeresgrund runter zum Tauchen. Und dann haben wir diese sechs Astronauten, Kosmonauten, es fallen beide Begriffe, in dieser Weltraumstation, also tausende Kilometer entfernt von der Erde. So, also das verbindet sie ja im Grunde schon mal. Klar, die Geschichten sind anders. Eines ist ein Thriller, das andere ist ein Roman. Aber wir haben auch immer ja eine Gruppe von Menschen, die sich miteinander auseinandersetzen müssen und klarkommen müssen, vor allen Dingen miteinander auch.
Mhm, genau, und das tun sie auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen.
Ja.
Und jetzt haben wir schon so viel über diese beiden Bücher gesprochen. Und bevor wir richtig reingehen und einsteigen in Inhalt und Diskussion darüber, haben wir zwei kleine Ankündigungen für euch. Die eine kennt ihr schon. Ihr könnt wie immer beide Romane gewinnen, in einem kleinen exklusiven Bücherpaket, das wir für euch schnüren und verlosen. Und wenn ihr wollt euch zuschicken, ihr macht mit, indem ihr ein Codewort, das wir im Laufe der Folge nennen, an unsere E-Mail-Adresse buchclub@bildderfrau.de schickt. Ich wiederhole nochmal, buchclub@bildderfrau.de. Und dann ziehen wir einen Gewinner, eine Gewinnerin. Und wenn ihr Glück habt, trudelt dieses Paket mit den beiden Büchern bei euch ein. Alle Infos und auch nochmal die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Und lauscht gut auf das Codewort, das im Laufe dieser Folge fällt. Und die zweite Ankündigung, Hella, die hast du für uns.
Alles neu macht der Mai, ist unser Motto. Und ab Mai, die erste Folge im Mai, gibt es in Zukunft nicht mehr freitags, sondern sonntags. Also ab Mai könnt ihr die neuen Folgen immer sonntags hören. Ihr habt ja sicher schon gemerkt, die Sonderfolgen laufen schon eine ganze Weile immer am Sonntag und jetzt auch die regulären Folgen.
Und warum machen wir das? Einfach, weil wir das Gefühl haben, sonntags ist so ein bisschen noch so ein gemütlicherer Tag, oder?
Genau. Auch ein Wochenabschluss vielleicht. Sonntags kann man sich mit dem Podcast auf dem Sofa hoffentlich dann demnächst auch draußen im Park, auf der Terrasse, auf dem Balkon gemütlich machen. Und dann kommen wir immer sonntags.
Und danach gemütlich machen mit Büchern zum Beispiel?
Es ist aber gar nicht dramatisch, wenn ihr jetzt denkt, Freitag, Sonntag, aktiviert einfach die Glocke, dann verpasst ihr gar nichts mehr und dann ist es eigentlich auch völlig egal. Freitag, Sonntag, wie auch immer.
Genau, folgt uns. Ne?
Genau,
Glocke,
folgt uns.
Folgen, diese ganzen Sachen, je nachdem, wo ihr den Podcast catcht.
Genau.
Klickt auf Folgen, Alarm.
Genau.
Und dann ist die immer bei euch, wenn sie rauskommt.
In welchen Kosmos wollen wir denn jetzt als erstes?
Also ich würde sagen, wir fangen oben an und gehen dann nach unten. Sprich, wir beginnen mit Umlaufbahn von Samantha Harvey. Und ich erzähle kurz mal, worum es in diesem viel gefeierten Roman denn geht. Roman, Anton, Chi, Sean, Nell und Pietro umrunden alle 90 Minuten einmal die Erde. Also 16 Mal in 24 Stunden fliegen sie quasi über Länder, über Meere, über Gebirge, über Wälder, über Seen, über Städte und Dörfer hinweg. Und sie schweben damit auch hunderte Kilometer über ihren Lieben, ihren Freunden, ihrer Familie. Sie sehen Kriege, Naturkatastrophen, Grenzen von oben und beobachten das alles, wie Samantha Harvey schreibt, in einem großen Haar aus Metall über der Erde schwebend. Sie kommen aus 6 verschiedenen Ländern und sie sind auf diesem engen Raum im Weltall zusammen über Wochen und Monate hinweg, ja, um zu forschen eigentlich. Sie beobachten die Erde von oben, sie führen wissenschaftliche Versuche durch, sie erkunden, wie sich Schwerelosigkeit auf Pflanzen, auf Menschen, auf Tiere auswirkt und bekommen dabei einen ganz speziellen, ich möchte fast schon sagen, magischen Blick auf die Erde und spüren dabei, und somit spüren auch wir es als Leserinnen und Leser, ja, wie plötzlich alles ganz klein wird und trotzdem große Bedeutung bekommt. Und das ist ein Blick auf die Welt und auch ein Blick in ein Buch, der sehr viel verändert, finde ich. Und man merkt vielleicht schon, mir fällt es ein bisschen schwer, dieses Buch zusammenzufassen, einfach weil es ja nicht direkt ein Handlungsstrang ist, den wir verfolgen, sondern weil es eigentlich so fast so ein bisschen wie philosophische Essays sind, die hier zu einem Roman zusammenkommen. So ging es mir beim Lesen, Hella. Wie ging es dir denn?
Ja, ich muss auch sagen, mir fehlte so ein bisschen die Story in dem Buch. Also, aber das macht man eigentlich nicht gleich hier mit so einem Kritikpunkt anfangen. Deswegen schieße ich noch hinterher. Also ich fand es total spannend. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Samantha Harvey muss ja eigentlich auch mal im All gewesen sein. Sie bedankt sich hinten dann bei NASA und ESA und was auch immer für alle Einblicke. Gut, auf der anderen Seite, wir nehmen sie einfach so ab. Wir können ja selber nicht sagen, nee, das ist aber anders. Das ist ja anders, wenn ich zum Beispiel einen Roman habe, der in Hamburg spielt und dann sagt jemand, am Jungfernstieg steht aber die große Statue von, kann ich sagen, ja, das stimmt oder ja, das stimmt nicht. Hier, also ich zumindest, kann nicht sagen, nee, das ist ja gar nicht so, das fühlt man anders oder wie auch immer. Deswegen fand ich das total spannend, diese Insicht von dieser Raumstation. Ich habe auch zwischendurch übrigens mal gegoogelt, weil es wird auch immer erzählt, wie die schlafen und dass dann da so Schlafsäcke aufgehangen wurden. Und man liegt ja nicht, weil man würde man ja durch die Raumstation schweben. Also hast du das auch gegoogelt? Weil ich dachte, ich muss mir mal angucken, wie das aussieht, wenn da so eine Person in so einem Schlafsack ist. Der Schlafsack ist aufgehängt. Das sieht ganz interessant aus. Also die hängen dann an so einem Haken in einem Schlafsack tatsächlich. Das fand ich total spannend. Mir hat allerdings, habe ich ja gerade schon gesagt, so eine richtige Geschichte gefehlt. Also es ist eigentlich ein sehr beschreibender Roman. Ich dachte, es gibt so einen kleinen Handlungsstrang, ein Taifun spielt eine große Rolle,
ja, das stimmt,
den sie beobachten. Und ich dachte, dass wir noch ein bisschen mehr auserzählt oder so.
Ja,
aber darum ging es offensichtlich gar nicht.
Nee, also zum einen, ich war auch absolut beeindruckt von dieser Detailreiche, mit der sie sowohl dieses Raumschiff, dieses Innere, dieser Raumstation ist es ja, beschreibt, aber auch der Blick auf die Erde immer wieder, also wie sie beschreibt, wie das aussieht aus dem All, wenn die Sonne aufgeht und so. Ich dachte wirklich auch wie du, eigentlich muss die da gewesen sein. Mhm. Und da an dieser Stelle auch nochmal so aus einer journalistischen Perspektive, das ist jetzt ein fiktives Werk, ein Roman, also nochmal was ganz anderes, aber wir recherchieren ja auch für Geschichten, für Reportagen und sammeln da Stoff und Eindrücke und Informationen und so. Also da muss wahnsinnig viel Recherchearbeit auch hintergestanden haben. Und ich fand das so authentisch und war teilweise richtig an Bord mit diesen Menschen da im All. Und ich finde so ein bisschen, und was das Ganze noch besonders macht, das hört sich jetzt so sehr technisch an und sehr wissenschaftlich, wenn man das so sagt. Aber die Betrachtungsweise auf die Erde und die Gedanken, die sich diese Männer und die zwei Frauen da an Bord machen und wie sie das bewegt, über der Erde zu schweben und was sie sehen und was sie wahrnehmen, das ist so magisch und so poetisch geschrieben, dass das so was ganz Philosophisches bekommt. Und ich fand, der Zauber ist dieser Spagat zwischen krasser Wissenschaftlichkeit und so Poesie und Magie eigentlich. Und das verbindet dieses Buch und macht es so besonders, finde ich.
Ich finde, es gab so ein paar Dinge, die einfach total klar wurden. Und zwar zum Beispiel, dass die haben ja dann immer von oben, dann sind die über diese Länder geflogen und haben dann auch immer beschrieben, wie das aussieht und wie das so alles ineinander läuft. Und es gibt ja von oben keine Grenzen. Und das fand ich nochmal so eindrücklich auch zu lesen, dass Grenzen so ein Konstrukt sind, was so die Menschen an der Welt auferlegen. Also Ländergrenzen meine ich, ne? Und das wurde auch nochmal ziemlich deutlich immer in diesen Beschreibungen, dass sie sagten, ja, hier, das geht alles ineinander und jetzt fliegen wir über hier und über da und so. Das fand ich eigentlich ganz schön nochmal zu lesen.
Absolut. Und ich finde auch sozusagen so ganz speziell ist auch diese Innensicht in die Astronautinnen und Kosmonautinnen, die da an Bord sind, was die denken und fühlen, während sie auch das alles betrachten und sich darüber austauschen. Und ich finde, das ist so die Reise, mit die man auch mitgeht mit diesen Protagonistinnen und mit den Menschen. Und es ist so ein bisschen schon so, deswegen habe ich auch gesagt, es ist fast so ein bisschen essayhaft, wie so eine Essay-Sammlung so. Das Buch ist gegliedert in die Umlaufbahnen. Also es spielt in diesen 24 Stunden, in denen die Raumstation die Erde 16 Mal umrundet. Und die Kapitel sind aufgeteilt in die Umlaufbahnen, die sie dabei beschreibt, quasi. Übrigens, alles Dinge, muss ich jetzt einmal kurz zugeben, die an vielerlei Stelle mein räumliches Vorstellungsvermögen überschritten haben.
Meins auch.
Okay, danke.
Meins auch.
Ich habe kurz gedacht, ich kann mir das nicht vorstellen. Was?
Ja.
Wo sind die jetzt? Wohin fliegen? Okay, ich genieße es einfach und lese. Mhm. Aber manchmal bin ich einfach gedanklich, ich habe kurz überlegt, ob das daran liegt, dass ich geografisch niedrig talentiert bin, sagen wir mal so. Aber ja, ich weiß auch nicht, aber das habe ich irgendwann aufgehört.
Also es fehlt einem einfach diese Vorstellungskraft, wie die jetzt um die Erde fliegen. Also, weil die sehen ja jedes Mal auch andere Länder. Das heißt, ich habe mir das dann irgendwann vorgestellt, als würden die völlig chaotisch da rumfliegen, was natürlich nicht der Fall ist, weil die befinden sich ja in eben so einer Umlaufbahn und so. Aber ja, ich glaube, man muss so ein bisschen ausschalten und einfach lesen und aufnehmen bei diesem Buch.
Ja, ne? Und so das alles genießen, einfach so die Sprache genießen, dass die Szenarien genießen, die sie da aufmacht und so. Und sich auch so ein bisschen reinfallen lassen, weil dann hatte das Buch nämlich eine ganz große Wirkung auf mich, weil ich an manchen Stellen so dieses Gefühl bekommen habe, so, ne, so dieses klaustrophobische in dieser Raumstation im Gegensatz zu dieser unendlichen Weite, die da draußen ist. Und sie beschreibt es auch immer mal so, sagt dann an so Stellen, nur durch eine dünne Haut aus Metall getrennt von der,
ich glaube, 7 Zentimeter oder so.
Ja, also ne, und auch so dann und dann beschreibt sie an einer Stelle, wie Nell ist eine der Astronautinnen, einen Weltraumspaziergang macht, also außerhalb rausgeht, um etwas außen an der Raumstation zu reparieren. Und das war für mich eine der eindrücklichsten Stellen in diesem Roman, weil sie so ganz treffend dieses Gefühl beschreibt, das man hat, wenn man da plötzlich schwebt und noch nicht mal schwebt. Es ist ja vielleicht sogar ein Ausdruck, den wir hier gar nicht haben, weil das Kräfte sind, physikalische Kräfte, die wirken, ne, die wir auf der Erde absolut gar nicht kennen oder die vielleicht auch noch gar nicht richtig erforscht sind. Und ich habe mich da so reingefühlt in diese Situation und hatte so dieses Gefühl von aus dieser Enge in diese unbeschreibbare Weite. Und das ging bei mir sogar so weit, dass ich kurz mal gegoogelt habe und nachgeguckt habe, wie dieses Gefühl heißt. Das entsteht das Gegenteil von Klaustrophobie quasi. Und Hella, wir haben es gerade nochmal gemeinsam nachgeguckt, weil es mir wieder entfallen war. Aber wie? Agoraphobie.
Agoraphobie.
Ja. Also hat dich das auch so ein bisschen befallen beim Lesen? Also hast du das auch so gespürt?
Ja, mich haben so viele Gefühle heimgesucht. Aber ich finde auch beim zweiten Buch, und ich finde, da ist auch nochmal eine Klammer, was das so mit uns Lesenden macht tatsächlich. Also ich habe nur gedacht, Gott sei Dank hänge ich nicht an irgendeinem Seil da. Ich meine, wie tief kannst du fallen? Ist ja dann auch die Frage, theoretisch. Wobei, ich glaube, das merkt man dann nicht mehr.
Nee, du fällst das ja auch gar nicht. Du fällst auch noch nicht mal Richtung Erde. Du bist dann einfach weg.
Du bist weg, genau. Ja. Aber wirklich weg. Weg. Alles von dir ist weg. Ja, das. Und ich finde, also dieses Gefühl, Angst oder eine Angst vor Weite oder dieses Agoraphobische dann, das, ich weiß gar nicht, wie sich das so anfühlt, weil Klaustrophobie, selbst wenn man nicht darunter leidet, aber so ein, dass man mal denkt, oh, ist mir jetzt aber irgendwie hier zu eng im Fahrstuhl oder in irgendeinem Raum oder so, das kann man sich ja noch irgendwie vorstellen und hat man schon mal erlebt, aber so Angst vor Weite ist schon.
Ja, ich habe das Gefühl, dass bei mir, vielleicht ist es auch medizinisch gerade falsch, aber vielleicht ist dieses Gefühl, was die Vorstellung von All und von Unendlichkeit in mir auslöst, ist diese so, oh, krass, das geht unendlich weiter. Mhm. Das ist halt eine Form von Beklemmung. Vielleicht ist es auch gar nicht Agoraphobie, sondern es ist halt einfach so. Und das, finde ich, wird in vielerlei Hinsicht, in vielen Stellen so klar in dem Buch. Aber es ist eigentlich sozusagen auch was Wunderschönes gleichzeitig. Das finde ich halt so, also das finde ich so interessant, dass das so viele unterschiedliche Gefühle auslöst. Ja. Also wie dieses Gefühl von der Blick auf die Erde, sie ist so klein und so verletzlich. Und dann wiederum so groß und so prächtig und so mächtig und Mutter Erde und so. Also das sind so diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven, die durch diese eine ganz andere Perspektive entstehen. Das fand ich toll und das hat sie so gut beschrieben.
Das wird auch an ganz vielen Stellen deutlich, welche Gegensätze eben das Weltall, aber auch diese Raumstation, Weltraum und so weiter haben. Nämlich einmal wird es beschrieben als, also die Raumstation, das Weltall auch als Ort der absoluten Freiheit. Weil eigentlich nichts mehr deinen Körper auch belastet, also deine Gelenke nicht und aber auch nicht deine Gedanken. Das beschreibt sie eben auch, dass die sich eigentlich, ich meine, die haben zu Hause auf der Erde noch Familie und Freunde und sorgen sich natürlich, aber irgendwann spielt das nicht mehr so eine richtige Rolle tatsächlich. Und was ich auch, und das muss ich sagen, das fand ich ehrlich gesagt auch ganz beneidenswert, es gibt keine Wahlmöglichkeiten, also weil dein Kosmos ist ja so begrenzt, du musst dich für gar nichts entscheiden. Also wenn man mal überlegt, wir hier auf der Erde müssen tagtäglich irgendwelche Entscheidungen treffen, irgendwas auswählen im Alltag, aber dann auch für unsere Zukunft, welche Weichen wollen wir stellen und so weiter. Das ist da alles irrelevant.
Ja, stimmt.
So, das als Freiheit. Und dann aber wird auch beschrieben, wie grausam der Weltraum einfach ist, weil im Buch wird gesagt, er will dich ohne böse Absicht so und stellt eigentlich alles auf den Kopf. Und klar, man ist natürlich abhängig, dass da oben nichts passiert, dass die Technik funktioniert, weil wenn da irgendwas passiert, bist du ja komplett ausgeliefert. Ich meine, wo willst du hin? Da ist an einer Stelle wird auch beschrieben, da weint einer der Astronauten oder hat so Tränen im Auge. Es geht um irgendein Thema. Und es sind, glaube ich, nur 4 Tränen. Und die müssen die gegenseitig auffangen, weil keine Flüssigkeit in dieser Raumstation sein darf. Ich meine, 4 Tränen können das ganze Ding beenden.
Krass. Aber auch was für ein schönes Bild, dass die da also einfach gemeinsam ihre Tränen auffangen. Mhm. Also einfach wieder, ne? Und das auch dieser Gegensatz von absolut technisiertes Umfeld, eigentlich auch generell ein menschenfeindliches Umfeld, das All, wo man sich jeden Atemzug erkämpfen muss, eigentlich technisch. Und man ist auch unglaublich weit weg von Menschen, so weit weg, wie man nur noch weiter weg sein kann, wenn man gerade zum Mond fliegt. Spielt auch eine Rolle.
Ja.
Gibt's gerade parallel ein Astronautenteam, das wieder zum Mond fliegt.
Steht auch so ein bisschen so eine Art Wettkampf, ne?
So ein kleines bisschen ist das ja natürlich nochmal die krassere Mission. Zumindest im Empfinden der, ne, einiger dort. Und trotzdem entsteht in diesem Szenario und in all diesen Gefühlen eine riesengroße Menschlichkeit. Also, weißt du, der Astronauten untereinander, ihr Blick auf die Welt, auf die Menschen dort unten und so. Und das fand ich einfach so schön. Und das schafft Samantha Harvey durch Sprache, dass das so entsteht. Und dass das keine nüchterne Beschreibung ist von einem, also eine tolle und nüchterne Beschreibung von einem Alltag an Bord einer Raumstation, was ja schon spannend genug ist. Aber dieses, also dass sich da sowas Magisches entfaltet, das finde ich krass. Auch ohne, dass man sagt so, krass, da passiert jetzt was und hier mit dem Höhepunkt und ne, also so eine krasse Dramaturgie, die nachvollziehbar ist für uns und die wir sehen und so. Also oh, ich fand das irgendwie ganz besonders, auch ungewöhnlich, auch so ein bisschen zum Reinfühlen, würde ich sagen. Aber es ist definitiv für mich ein Buch, das ich eigentlich gerne immer wieder lesen möchte. Und wahrscheinlich habe ich dann irgendwann in jeder Seite ein Eselsohr.
Ja, ich glaube, man liest wahrscheinlich jedes Mal auch ein bisschen anders das Buch.
Ja,
glaube ich auch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich so ein Weltallbuch so kriegt.
Oh, und ich habe wieder gemerkt, Hella, wie wenig ich eigentlich weiß. Ohne Witz, ich war so erstaunt, was die da so auch für einen krass durchgetakteten Arbeitstag haben. Und das wird auch an einer Stelle beschrieben. Und ich dachte so, siehste, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, im Weltraum sein ist dann genug, harter Job.
Ja, aber die müssen ja
Versuche, ja genau, ich weiß, aber die müssen ja Versuche machen. Die müssen Fotos schicken, die müssen so, also ja, Wahnsinn. Mhm. Also auch einfach so ein Einblick in so eine wahnsinnig spannende Welt.
An einer Stelle, relativ zum Ende, da sagt eine der beiden Astronautinnen, meine ich, auch, dass eigentlich diese 6 ja auch nur ein Versuch sind.
Hm.
Und bricht es so ein bisschen runter. Weil die machen jetzt Forschung und machen auch ganz viele Fotos und erheben Daten und so weiter. Und das ist ja, man braucht halt diese Menschen, die bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und sich da hochschießen lassen.
Ja.
Die sammeln dann Daten und damit wird weitergearbeitet. Und letzten Endes ist das ja nur so eine Anfangsforschung und die richtig, du hast gerade gesagt, spektakulär oder irgendwie so hast du verwendet, Missionen, die schließen ja dann erst daran an, wenn noch mehr möglich ist. Und da habe ich dann schon gedacht, so, ja, so kann man das halt auch sehen, ne? Also nicht nur die Mäuse an Bord dieser Raumstation, die für Versuche ja benutzt werden, sondern auch die Menschen. Stell dir mal vor, jetzt würde zu dir jemand sagen, du hast jetzt die einmalige Chance. Du bist top geeignet dafür. Du darfst dich jetzt in so eine Kapsel setzen und wir schießen dich jetzt ins All.
Okay,
6 Monate, 9 Monate, ein Jahr. Dann darfst du das auch mal erleben.
Es gibt ja Menschen, die geben da jetzt schon viel Geld für aus.
Ja.
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ganz im Ernst muss ich erstmal mich anstrengen, um über das top geeignet hinwegzusehen. Ich glaube, ich würde es nicht machen.
Ich auch nicht.
Weil ich wüsste nicht so richtig. Weißt du was? Der Mehrwert erschließt sich mir durch das Buch schon. Ganz komisch.
Reicht. Wir waren da. Wir waren da.
Wir haben uns hingelesen.
Danke. Ja. Ist das nicht schön? Ich würde auch nicht einsteigen. Ich glaube, ich würde mir auch kein Ticket zum Mond kaufen, wenn es das jetzt so als Touri-Attraktion geben würde.
Und das ist aber auch eine interessante Frage, weil auch das wird in dem Roman klar, so ein bisschen blicken wir in die Beweggründe eines jeden einzelnen Reihen. Also so bruchstückartig werden der Leserin immer mal wieder mitgeteilt, warum sind die da, was ist so ihre Vergangenheit, was ist so die wichtigste Beziehung auf der Erde und so. Also man bekommt auch schon Einblick so in den Antrieb.
Mhm.
Das fand ich auch einen spannenden Aspekt.
Ja.
Hella, wir landen wieder auf der Erde. Und gehen
ein bisschen
dann
schneller als bei denen.
Mhm.
So, und es ist nichts passiert. Jetzt tauchen wir ab.
Ja.
Wir tauchen ab in Will Deans Die Kammer. Und bevor wir über das zweite Buch sprechen, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und Hella erzählt uns, um was es in Die Kammer geht.
Genau. Und gut aufgepasst, weil danach nennen wir euch das Codewort. Ellen ist Sättigungstaucherin, das bedeutet, sie ist also nicht nur als touristische Taucherin unterwegs und guckt, was alles Schönes unter der Wasseroberfläche herumschwimmt. Nein, sie ist im Auftrag einer Ölpipeline unterwegs auf den Meeresgrund und repariert dort kleine Sachen, checkt, ob alles in Ordnung ist. Und wenn sie nicht gerade ganz unten auf dem Meeresboden herumschwebt, dann verbringt sie ihre Zeit mit 5 Männern in einer Kammer, in einer Taucherkapsel. Die 6 sind dort unten einen Monat lang zusammen. Die steigen in diese Kammer ein, dann wird der Druck erhöht und dann verbringen sie dort und immer abwechselnd in 2er-Teams tauchen sie dann ab. Und ansonsten befinden sie sich in dieser wirklich engen Kammer und müssen da irgendeine Art von Alltag leben. Nach ihrem ersten Tauchgang, den sie zusammen mit André macht, der sie quasi beobachtet und aufpasst, dass nichts passiert, kommen die beiden zurück in die Kammer und finden T-Bag, so ist sein Spitzname, einen Neuzugang in dieser Kammer, leblos vor. Er stirbt. Keiner weiß, woran T-Bag gestorben ist. Doch als dann der zweite Kollege auf gleiche Weise verstirbt, ist allen klar, allen vier Verbleibenden klar, irgendwas stimmt hier nicht. Das Problem, raus können sie nicht aus der Kammer, denn sie befinden sich immer noch in einem Druckbereich, der lebensgefährlich wäre, wenn sie die Luke öffnen würden. Und so müssen sie noch ein paar Tage ausharren, bis sie dann endlich wieder ins echte Leben zurückkommen können. Und die Frage ist, was passiert noch? Wie viele müssen noch sterben, bevor die Luke aufgeht?
Oh mein Gott. Horrorvorstellung, oder?
Ja. Oh, und da dachte ich, das ist ein gutes Buch, um mal mit dir über Gefühle zu sprechen. Nämlich, was Bücher in einem auslösen können. Wir haben das ja gerade schon bei Samantha Harveys Umlaufbahn gemacht. Ich finde, bei der Kammer war es für mich noch krasser. Da ist die Frage, warst du schon mal tauchen?
Nee. Also ich schnorchel schon, aber tauche noch nicht. Aber bevor du weitererzählst, Hella, sagen wir jetzt, nämlich wie von dir angekündigt, das Codewort. Wenn ihr diese beiden Bücher in Form eines kleinen Bücherpakets gewinnen wollt, dann schickt uns das Codewort Schiff, Schiff wie das Boot, an buchclub@bildderfrau.de. Mitmachen könnt ihr bis zum Samstag, 12. April.
Alle Infos auch nochmal in den Shownotes.
Genau so. So, Hella, und
jetzt hätte ich schon wieder fast vergessen, weil ich schon wieder so in dem Info war. Also ich war schon mal tauchen, nicht so tief wie die RettungstaucherInnen. Aber das ist schon, also bei mir, ich hatte krasse Beklemmungsgefühle. Also klar, ich wusste ja auch schon am Anfang, irgendwas passiert da. Aber auch dieser Tauchvorgang, als Ellen dann da runter ist und dann gibt es auch so ein paar Probleme, die sie dann einmal lösen kann. Und also ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gut, dass ich da nicht unten bin.
Also ich fand das Gesamtsetting schon mal krass aufregend und spannend, weil ich es gar nicht kannte. Ich wusste nicht, was ein Sättigungstaucher eine Sättigungstaucherin ist. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, das zu erklären, dass die sozusagen in einer Druckkammer im Bauch eines Schiffes sind. Das ist das Versorgungsschiff um sie rum. Und diese Kammer wird unter Druck gesetzt, unter Überdruck gesetzt, damit der Druck, in dem diese Taucherinnen leben, diese sechs Menschen in dem Zeitraum, dem entspricht unten am Grund des Meeresbodens, wo sie halt Pipelines, Ölpipelines warten oder reparieren müssen oder ähnliches, damit diese Einsätze gemacht werden können, quasi in einem Rutsch. Und dann müssen die ja noch wieder dekompressieren, heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Also sozusagen muss ganz langsam der Druck gesenkt werden wieder. Also tagelang quasi in dieser Kammer, damit die rausgehen können, ohne dass sie sterben eigentlich, ne? Weil sonst...
Genau, 4 Tage dauert das, meine ich.
Ja, je nach Tauchtiefe. Mhm. Und genau, und die müssen 4 Tage warten jetzt, bis der Druck wieder so weit gesunken ist, dass sie gefahrlos diese Ventile öffnen können. Und sie werden in dieser Kammer, stehen sie unter ständiger Beobachtung von außen. Also ne, die ganze Crew des Schiffes ist quasi für sie da. Es gibt Ärzte draußen, die durch Luken Medikamente auch reingeben können oder aber auch Essen zum Beispiel oder so. Ne, das sind alles so Druck.
Oder Leichensäcke.
Oh Gott, so Druckluken. Ja. Aber niemand darf diese Kammer aufmachen und diese Menschen und dieses Druckverhältnis zerstören quasi, weil sonst alle da drin tot sind. Mhm. Und das fand ich so krass. Und was für ein Job, hallo.
Ja.
Also die Ellen Brooks ist die Protagonistin, die auch als Ich-Erzählerin in die Kammer erzählt, auch aus ihrer Sicht. Ja, und die sagt halt auch an vielen Stellen ziemlich deutlich, dass es ne ein Job, den nur wenige Menschen machen. Das ist so eine Community eigentlich weltweit, die sich alle auch von unterschiedlichen Jobs kennen. So ist das auch in der Kammer dort. Ne, sie kennt einige sehr gut. Einer ist so eine Art Mentor. Mit anderen ist sie schon ganz oft getaucht quasi. Also man kennt sich da, weil es nur so wenige Menschen sind. Und man macht das halt ein paar Mal im Jahr und bekommt halt für einen so einen Job richtig, richtig viel Geld, weil man ja eigentlich jedes Mal komplett sein Leben, seine Gesundheit, alles riskiert.
Genau. Ja, und selbst wenn man es überlebt, macht ja auch dieser Druck, den man ausgesetzt ist, auch was mit dir körperlich einfach. Ne? Wahnsinn. Wahnsinn.
Also ein Wahnsinnsszenario, der mir beim Erzählen schon wieder Herzrasen verursacht. Ja. Also mir geht's da ähnlich wie dir, wenn wir nochmal kurz über Gefühle sprechen wollen.
Alleine auch diese Tatsache, dass man ständig überwacht wird. Also dass du da 28 Tage im besten Falle, so lange halten sie ja nicht aus, weil was passiert, unter Beobachtung stehst und egal was du sagst, egal was du machst, dich jeder, also klar, das ist natürlich für die Sicherheit, aber stelle ich mir sehr schwierig vor. Wir haben aber hier im Grunde genau das gleiche Bild, was auch bei Samantha Harvey aufgemacht wird, nämlich ja diese zwei Gefühle oder Ansichten, die eben das Weltall bei Simontavi, als auch das Wasser und der Meeresgrund nämlich auslösen, nämlich einmal was wahnsinnig Gefährliches. Also wenn da unten dir irgendwas passiert, dann bist du ausgeliefert.
Mhm.
Aber eben auch sowas, so ein ganz friedlicher Ort da unten.
Ja, gerade für Ellen, das beschreibt sie auch an einer Stelle. Also wir begleiten sie direkt am Anfang auf diesen einen Tauchgang. Also das funktioniert dann so, dass die aus der Druckkammer durch eine Luke quasi in eine Taucherglocke steigen und dann, ne, das Druckverhältnis bleibt gleich und dann werden die in dieser Taucherglocke nach die hunderte Meter nach unten auf den Meeresboden gelassen und steigen dann da aus und tauchen da. Wichtig ist halt nur, dass immer der Druck bestehen bleibt, den sie dann auch auf dem Meeresboden haben. Und sie beschreibt das aber, dass sich eigentlich jeder auf diesen Einsatz auch freut, weil das die einzige Möglichkeit ist, in diesem tagelangen Einsatz aus dieser Enge der Kammer herauszukommen.
Genau, weil plötzlich ist ja alles weit.
Ja, sich zu strecken, sich zu bewegen, Purzelbäume zu schlagen, das kannst du überhaupt nicht machen, weil sie beschreibt auch oft, wie man immer irgendwas berührt und wie sogar die Männer, die größer sind als sie, fast nur geduckt stehen können.
Ja,
und
der
so.
Eine, oh, ne? Der Gott. Eine kann sich gar nicht aufrichten.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, fand ich auch. Also das ist ein unglaublich faszinierendes, interessantes, nervenaufreibendes Setting schon, finde ich.
Selbst wenn nichts passieren würde, also der erste Kollege nicht sterben würde und dann eben auch der zweite, wäre es schon ein krasses Szenario, was wir da miterleben müssen. Und dann verstirbt auch noch einer und keiner weiß. Ich meine, die wissen ja dann auch nicht, sind wir der gleichen Gefahr ausgesetzt? Ist hier irgendwas, was uns nach und nach dahin siechen lässt? Und vor allen Dingen, der muss ja irgendwie aus dieser Kammer raus. Also keiner der anderen möchte ja mit einer Leiche auf diesem engen Raum zusammen sein. Also viele Dinge, die es zu regeln gibt. Und mir hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Auch immer die Frage, kommt das von außen rein? Also tut da jemand was ins Essen? Die sind ja auch wirklich der ganzen Verpflegung, diesen ganzen Bettys nennen sie manchmal draußen, ne? So umgangssprachlich. Gibt auch so viel, viel so umgangssprachliche, so Sprachen und Vokabular, die dann nur in dieser Welt genutzt werden. Das sind halt die Menschen außenrum, die mit ihnen sprechen, die ihre Ansprechpartner sind, die sie versorgen, die Essenswünsche aufnehmen, die fragen, wollt ihr was Heißes? Also eine Kanne Tee, einen Kaffee durch die Luke und genau, ihnen, da versuchen sie auch so, auch sowohl physisch, aber auch emotional so gut zu unterstützen, wie es geht. Weil, auch das fand ich krass, so ein Einsatz kostet Unmengen an Geld, weil dieses ganze Schiff nur dafür da ist, dafür zu sorgen, dass diese Sättigungstaucher ihre gefährliche Arbeit machen können. Und zum Beispiel braucht es schon super viel Manpower, dass so ein großes Schiff an einer Stelle bleibt.
Ja, stimmt.
Damit der Sättigungstaucher unten, dass der Versorgungsschlauch, die werden übers Schiff versorgt, dass der steht und die nicht irgendwie weggerissen werden, wenn das Schiff sich bewegt oder so. Alles so Sachen, wo ich dachte, wow.
Du hast ja auch gerade gesagt, da gibt es eben auch noch Leute von außen, die was reinreichen können oder die helfen und so. Und da spielt natürlich auch ja die Frage eine große Rolle, wem können wir denn überhaupt noch trauen? Weil wir eben nicht wissen, was mit denen passiert ist, bevor sie gestorben sind.
Und ich finde auch, das Buch von außen, man sieht so eine Art Taucher, also so ein Bullauge, ne, auf dem Cover, dunkel, also offensichtlich unter Wasser und dann von innen halt so, eigentlich ein ganz klassisches Thriller-Bild, von innen so eine Hand, die an dieses Auge schlägt, so lass mich raus,
ja, genau
so, ne? Der Hand, der Fingerabdruck. Und das wirkt ja erstmal wie so ein klassischer Thriller so ein bisschen, aber ich war dann schon erstaunt über das, dann doch über das Setting und dass es so einen anderen Turn genommen hat, weil es ist nicht, also ich hatte so befürchtet, oh nein, so Menschen eingesperrt und sowas und das ist es nicht, ne? Das ist also dadurch durch dieses Taucher-Szenario und so wird das spannend und das ist jetzt auch nicht wahnsinnig blutig sozusagen, ne? Was die in Anführungsstrichen jetzt Morde angeht. Sondern das ist eher so ein leises Sterben, aber natürlich im Kontext dieses Szenarios umso bedrohlicher.
Eben.
So, ne? Irgendwie.
Genau. Absolut bedrohlich.
Weil man nicht weiß, wo es herkommt. Und jetzt nicht falsch verstehen, es gibt schon sehr viel auch so plastische Beschreibungen und auch viel Tod. Es geht aber auch einfach oft dann darum, was eigentlich Furchtbares passieren kann dem menschlichen Körper und Menschen, die halt in so einer Druckkammer sterben oder wenn die zu früh aufgemacht wird und so. Also das wird schon auch plastisch und drastisch beschrieben und auch Unfälle, die auf hoher See passiert sind und so, wo du denkst, boah krass, was für ein Job und also wie doll da ja die Naturgewalten dann doch herrschen und man denen ausgeliefert ist und merkt, ja, dass das hier...
Ich denke gerade, wir hätten auch die Folge nennen können, besondere Jobs. Aber sag mal, hat dir das Buch auch so gut gefallen wie mir?
Ich fand das absolut spannend. Mhm. Ich fand das echt gut. Auch genau aufgrund dieses auch dieses Settings. Und auch wenn ich es... Also ich habe es sogar im Regen gelesen, wie man sieht. Ich wollte noch mal kurz heller was sagen. Entschuldigung, es raschelt. Ich blättere in den ein bisschen welligen Seiten.
Ja, das hört man dann noch mehr.
Krass. Ja. Und zwar... Wir haben über Zeichnungen und so eine Art Karten auf den ersten Seiten von Büchern gesprochen, schon als wir Thriller am Wasser besprochen haben. Da war es nämlich bei einem Roman so und da haben wir so ein bisschen gesagt, ach, hätten wir jetzt in diesem Fall nicht gebraucht. Mhm. Da waren wir uns einig. Ne? Hier ist auch eine Zeichnung drin, in die Kammer, in Umlaufbahn übrigens auch. Aber in die Kammer fand ich die total wichtig. Es ist eher so eine simple Zeichnung, aber man sieht ein Schiff, man sieht, wo diese Druckkammer sich befindet im Bauch des Schiffes. Sagt man Druckkammer? Ich hoffe, man sagt, also sie wird die Kammer genannt, ne? Wo die Aquanauten drin leben quasi. Und man sieht die Taucherglocke und ne, den Sättigungstaucher, der da irgendwie was so. Also das hat mir super geholfen, mir das vorzustellen, weil ich keine Ahnung davon hatte und da einige Male hingeblättert habe auf den ersten Seiten und geschaut habe, ach, da sind die jetzt, okay. Mhm.
Ja, ich fand es auch super hilfreich.
Ja, genau.
Hier macht es mal Sinn.
Ah, finde ich auch. Ja. Sehr gut.
Genau. Du musst dich entscheiden bei meiner Vergleichsfrage. Und zwar unter Wasser oder Weltall. Wenn du dich jetzt, gerade musstest du dich ja schon entscheiden, ob du hochgeschossen werden willst. Aber jetzt haben wir ja noch ein zweites Setting. Wofür würdest du dich entscheiden? Unter Wasser oder Weltall?
Also wenn es allein um das Gefühl geht, dass ich hätte, in diesem Raum zu sein, dann würde ich sagen Weltall, weil ich habe das Gefühl, dass das dann doch ein bisschen weniger beengt, weniger beklemmt und einfach irgendwie ein bisschen leichter ist als in dieser krassen Drucksituation. Generell würde ich vielleicht, wenn ich normal tauchen würde, dann eher unter Wasser. Wenn ich so Sättigungstaucher-Sachen machen müsste und in so einer Kammer mit Druck und so, das wäre mir zu krass. Nee, das könnte ich nicht mental und körperlich. Lustig, meine Vergleichsfrage geht in eine ähnliche Richtung, liebe Hella. Ich würde von dir gerne wissen, wo warst du denn mehr froh, wieder aussteigen zu können? Aus dem Raumschiff und den 6 Astronautinnen oder aus der Kammer mit den Aquanauten und der einen Aquanautin?
Ich war so froh, als die Luke aufging und es war klar, jetzt passiert einem nichts. Also wer es bis hierhin geschafft hat, der hat gute Chancen zu überleben. Och Gott, ich war wirklich froh.
Hella, und darf ich dir noch mal ganz kurz was sagen? Ich wollte über kein Ende, also selten wollte ich über ein Ende eines Buches so gerne mit dir sprechen. Ja. Aber jetzt können wir nicht ohne zu spoilern, ne?
Nein,
das müssen wir gleich nochmal machen, wenn das Mikro aus ist,
quasi.
Oder? Aber genau. Wow, also auch nochmal echt überraschender Twist am Ende, so den ich auch mir erstmal sortieren musste. Also ich bin gespannt, was du davon hältst.
Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, mir ging es am Ende zu schnell.
Ja.
Am Ende, die Auflösung kam so wahnsinnig schnell. Das hat mich ein bisschen gestört. Also das ist ein kleiner Kritikpunkt, aber...
Ja, ich musste erstmal denken, bin ich jetzt hier richtig hinterhergekommen? Und ich weiß bis jetzt noch nicht, ob ich es richtig interpretiert habe. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was du dazu sagst. Aber wir spoilern nicht, liebe Hörerinnen. Genau, wir wünschen euch viel Freude, falls ihr Lust habt, nachzulesen und mitzulesen.
Haben an dieser Stelle aber, falls jemand sagt, so auf beklemmende Gefühle habe ich irgendwie nicht so richtig Bock, haben wir hier auch noch einen Lesetipp für euch.
Lesetipp. Hi, mein Name ist Anna-Janina Meyer vom Podcast Gedankenanstöße. Ich möchte euch heute das Buch Ungezähmt von Glennon Doyle empfehlen. In diesem Buch geht es darum, in welchen gesellschaftlichen Strukturen wir uns eigentlich als Frau bewegen und wie uns das formt. Glennon spricht ganz viel über unsere Gefühle und wie wir uns aus diesen ja konstruierten Strukturen lösen können. Und es ist unfassbar schön zu sehen, weil sie das an eigenem Beispiel macht. Also wenn ihr bereit seid, euch mit euch selbst auseinanderzusetzen, dann ist das richtige Buch für euch.
Für die nächste reguläre Folge reden wir über die Bücher von Annika Decker und Eva Lohmann. Und zwar Annika Decker, übrigens eine sehr erfolgreiche Drehbuchautorin. Ihr kennt sie vielleicht von Kein Ohrhasen und Zwei Ohrküken hieß der Nachfolger, glaube ich, ne? Ja, Zwei Ohrküken. Das Buch heißt Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Ich finde, das ist ein vielversprechender Titel.
Ja. Und wir lesen als nächstes von Eva Lohmann, über die habt ihr auch schon gehört in unserer Sonderfolge mit Nina Fecke. Auf der Buchvorstellung haben wir nämlich Nina, die Ghostwriterin, kennengelernt. Das Buch von Eva Lohmann heißt Wie du mich ansiehst.
Wenn ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, dann aktiviert sie doch jetzt, denn ab Mai senden wir immer sonntags. Wir gehen von Freitag auf Sonntag mit den regulären Folgen. Damit ihr das nicht verpasst, folgt uns, abonniert uns, aktiviert die Glocke oder was man bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens so machen kann.
Ihr könnt uns immer gerne schreiben an buchclub@bilderfrau.de, auch wenn ihr nicht an der Verlosung teilnehmen wollt. Wir freuen uns über Post von euch. Ihr könnt bei Instagram auf dem Instagram-Account von Bild der Frau vorbeischauen. Da sind wir auch aktiv und teilen euch alle Veränderungen und Neuerungen und Bücher, die wir lesen, mit. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
Und bis dahin lesen wir heiter weiter.
So sieht's aus. Tschüss.